Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ich heiße Julia Ley und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer Stunde Deutschlandfunk Kultur, in der es heute um Ursprünge von und in Religionen geht. Ein Ursprung, das kann so vieles sein. Der Ort, wo eine Religion entstanden ist. Die Vorläufer, aus denen ein Glaube hervorgegangen ist. Aber auch die ursprüngliche Lehre. Also das, was die ersten Anhänger geglaubt und gelebt haben. Und gerade diese ursprünglichen Lehren, die Frühphase einer Religion, die ist oft besonders wichtig. Denn wer näher am Ursprung war, vielleicht sogar den Religionsstifter noch miterlebt hat, und es waren ja meistens Männer, der hat mehr Wissen als spätere Generationen. Das Problem dabei, was genau diese ursprünglichen Lehren waren, das ist oft gar nicht so klar. Und genau deshalb sind Ursprünge oft heftig umstritten. Genau so ist das auch im Islam. Viele Muslime und auch viele Nicht-Muslime sind heute zum Beispiel davon überzeugt, dass der Islam schon immer sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, also etwa Homosexualität oder Transgeschlechtlichkeit, verboten hat. Nicht so Leyla Yagyella. Sie hat schon in sehr jungen Jahren zum Islam gefunden und sie hat sich, nachdem ihr bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, mit 19 Jahren entschieden, offen als Frau zu leben. Darüber, wie sie es schafft, ihr Muslimischsein und ihr Transsein zusammenzubringen und warum sie dafür erst nach Pakistan reisen musste, spreche ich jetzt mit ihr. Herzlich willkommen, Frau Yagyella.
Herzlichen Dank, ich freue mich sehr.
Vor wenigen Monaten ist ja Ihr erstes Buch erschienen und Sie schildern darin Ihren Weg als Transfrau und Muslimin. Sie sind in einer Kleinstadt in Deutschland aufgewachsen und dort auch zur Schule gegangen. Nehmen Sie uns doch noch einmal mit in diese Zeit. Wie war das in den 90er Jahren als Teenager in Deutschland mit einer Transidentität aufzuwachsen?
Es war so schwer wie an vielen anderen Orten auch. Es war vor allem damals auch so, dass es nicht so diese große Präsenz des Themas Trans gab, die es ja mittlerweile glücklicherweise gibt in unserer Medienwelt. Ich sage immer, das war so die Nachmittagstalkshow, Freakshow eigentlich, ne? Da gab es irgendwie so ein paar exotische Individuen manchmal. Aber das war es auch. Und wenn ich mir auch manchmal heute noch Presseberichte von damals anschaue, bin ich immer sehr schockiert, tatsächlich, wie wenig Wissen da war. Ich hatte in meinem Umfeld nichts, wo ich da irgendwie anknüpfen konnte. Und insbesondere, da ich in einer sehr ländlichen Region aufgewachsen bin, in einer Kleinstadt. Da war das alles nochmal besonders schwierig. Ich fing dann an, als Teenager auch eine lokale Moschee zu besuchen. Und ja, das hat dann natürlich auch nochmal zusätzliche Herausforderungen gegeben, weil ich da auch keine persönlichen Angriffe oder so oder Ausgrenzung erlebt habe, aber es lag einfach im Diskurs der Moschee, in dem, was in allen Freitagspredigten gesagt wurde, dass es da eben auch keinen Raum für sexuelle Diversität oder andere Geschlechtsidentitäten gibt. Und das alles hat in mir einen sehr starken Druck erzeugt.
Ihr Buch ist ein Plädoyer dafür, dass das nicht so sein muss und dass es auch innerhalb der muslimischen Geschichte durchaus Traditionen gibt, an die man anknüpfen kann. Und eine solche Tradition sind ja die Hijras in Indien und Pakistan, mit denen Sie über Jahre immer wieder gelebt haben. Wie sind Sie dorthin gekommen und was ist das für eine Community?
Das war eigentlich gegeben durch diese Isolation, die ich in den 90er Jahren als Teenager gespürt habe. Ich hatte überhaupt keine Anknüpfungspunkte. Wie ich gerade schon erwähnte, ich wusste gar nicht, was ich damit jetzt machen soll mit meiner Identität. Mir war, je älter ich wurde, desto klarer war, dass das ist einfach unausweichlich. Ich kann mich nicht ändern, es geht nicht. Ich bin einfach Frau, ich will als Frau leben. Ich bin aber auch Muslimin, ich bin überzeugt, ich will meinen Glauben leben. Was mache ich jetzt damit? Glücklicherweise kam in den 90er Jahren in mein Leben das Internet. Und da fing ich dann an, einfach zu recherchieren und war dann sehr überrascht zu erfahren, dass es eben in Südasien, in Indien und Pakistan diese traditionelle Gemeinschaft gibt, die eben traditionell als Hijras bezeichnet werden, wobei mittlerweile in Pakistan der Begriff Khajasara der politisch korrekte Begriff ist, der gewählt wird. Und habe eigentlich schon als Teenager angefangen, davon zu träumen, dahin zu gehen und das zu erleben und diese Community zu besuchen und dort zu leben.
Sie beschreiben die Hijras in Ihrem Buch ja als The Gender Community, also als Menschen eines dritten Geschlechts. Was genau bedeutet das denn? Sind die Hijras im Grunde Transfrauen, so wie wir den Begriff hier benutzen, oder fallen sie in noch eine andere Kategorie?
Also dieser Begriff Third Gender oder drittes Geschlecht, der kommt nicht von mir. Aber was damit gemeint ist, ist, dass die Menschen, die zu dieser Community gehören, dass ihnen traditionell ein ganz bestimmter gesellschaftlicher Raum zugewiesen wird, der weder der von Männern, von Cis-Männern noch der von Cis-Frauen ist. Sie haben eine spezifische gesellschaftliche, kulturelle Aufgabe und auch religiös-spirituelle Aufgabe. Die meisten Hijras könnten sich hier wahrscheinlich sehr leicht als Transfrauen identifizieren. Das heißt, es sind zum Großteil Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, die sich dann aber eher als weiblich identifizieren. Allerdings ist die Kategorie auch noch mal ein bisschen weiter gefasst und auch intergeschlechtliche Menschen können Hijras sein und auch noch andere Menschen die irgendwie aus dieser zweigeschlechtlichen Norm rausfallen, von denen irgendwie gesagt werden kann, die erfüllen nicht das ganze Programm, was gesellschaftlich von Cis-Männern und Cis-Frauen gefordert wird.
Sie haben jetzt gerade den Begriff Cis schon verwendet. Das sollten wir vielleicht noch kurz erklären für die, die es eventuell nicht kennen. Also mit Cis ist gemeint, wenn sozusagen das biologische und soziale Geschlecht übereinstimmen. Also man biologisch zum Beispiel ein Mann ist und sich auch als Mann fühlt. Wenn wir noch mal einen Schritt weitergehen in diese Community hinein, wie leben denn die Hijras zum Beispiel in Indien oder auch Pakistan? Womit verdienen sie zum Beispiel ihr Geld? Wie sieht da so der Alltag aus?
Sie leben tatsächlich als Surrogatfamilien, so kann man das formulieren. Das sind recht hierarchische Communities. An der Spitze stehen immer die sogenannten Gurus. Das ist ja auch ein Wort, das wir hier in Europa ganz gut kennen. Also Guru heißt ja eigentlich Lehrer oder spiritueller Führer. Und dieses Wort wird auch in diesem Kontext verwendet. Und die Gurus haben eben ihre sogenannten Chelas. Also das sind die Schülerinnen. Es leben nicht immer alle in dieser Surrogatsfamilie auch zusammen, aber oft ist es so, dass das so Wohngemeinschaften sind, Häuser, in denen die zusammenleben. Und traditionell ist es so, dass die Mitglieder dieser Häuser ausziehen und gegen Segenswünsche, gegen Gebete Geld sammeln. Also das ist eine sehr alte Vorstellung in Südasien, dass eben diese Mitglieder dieses dritten Geschlechts einen besonderen Bezug, einen besonderen Draht zu Gott haben, so kann man es formulieren, und eben die Fähigkeit haben, besondere Gebete zu sprechen, die dann auch sofort erhört werden, aber auch tatsächlich verfluchen zu können. Und noch traditioneller ist eigentlich, dass die Community in kleinen Gruppen auszieht und Familien besucht, bei denen entweder ein Kind geboren wurde oder eine Hochzeit stattgefunden hat, um dann das neugeborene Kind oder das Brautpaar zu segnen.
Und doch muss ich sagen, ging es zumindest mir auch beim Lesen teilweise so, dass ich das Verhältnis auch als ambivalent empfunden habe. Sie schildern zum Beispiel, dass es in so einer Art ritualisiertem Schauspiel manchmal so ist, dass die Hijras ihren Weg in das Haus erst quasi erzwingen müssen, weil man solche Leute eigentlich nicht so gerne reinlässt. Ist das wirklich die Art von Akzeptanz, die man sich wünscht?
Es ist auf jeden Fall eine Position, die auf sehr paradoxe Art und Weise sowohl, also wenn wir jetzt von der traditionellen Vorstellung sprechen, sowohl heilig ist als auch gefürchtet. Und das ist ja was wir in sehr vielen kulturellen Kontexten eigentlich finden. Also Menschen, die sowohl heilig als auch gefürchtet sind, ein bisschen unheimlich sind. Es ist sicher nicht unsere 21. Jahrhundert Vorstellung von LGBTQI Gleichberechtigung und Teilhabe an der Gesellschaft. Und man muss sagen, dieser heilige Respekt, der hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten stetig abgenommen, ist immer weniger geworden und tatsächlich findet, also Menschen der Mehrheitsgesellschaft haben unter anderem auch weniger Scheu, tatsächlich sich abwertend zu verhalten, diskriminierend zu verhalten, auch gewalttätig zu verhalten, während gleichzeitig auf der Rechts- und Gesetzesebene auch zum Beispiel in Pakistan unglaublich viele Fortschritte tatsächlich für Transrechte passiert sind. Also da gibt es so ganz unterschiedliche Entwicklungen, die in unterschiedliche Richtungen gehen. Ich habe es vor 20 Jahren vor allem als sehr beeindruckend erlebt, dass die Existenz dieser Community auf jeden Fall dafür gesorgt hat, dass es eine sehr natürliche Sichtbarkeit von Transmenschen in der indischen und pakistanischen Gesellschaft gab. Und die kannte ich so überhaupt nicht im Westen.
Und interessant ist natürlich auch an dieser Community, dass viele ihrer Mitglieder sich ja durchaus auch selbst als gläubige Muslime und in einer muslimischen Tradition stehend verstehen. Nun gab es ja auch schon in der Frühzeit des Islams, auch darüber schreiben Sie in Ihrem Buch, Begriffe und Kategorien, die sich auf geschlechtliche und sexuelle Vielfalt bezogen haben. Wie hat man denn zu dieser Zeit das verstanden und eingeordnet? Mit welchen Begriffen und Ideen wurde da gearbeitet?
Ja, da finden wir schon tatsächlich in den allerersten muslimischen Quellen Hinweise darauf, dass es zum Beispiel zur Zeit des Propheten in der muslimischen Community Menschen gab, die als Muhannathun bezeichnet wurden. Und Muhannathun waren eben auch Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, die sich aber eher weiblich identifiziert haben. Nun sind die Quellen zu den Muhannathun ein bisschen ambivalent. Also es gibt Überlieferungen des Propheten, aus denen sich schließen ließe, dass er nicht so begeistert von denen war. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Überlieferungen des Propheten, die uns sagen, dass es ganz normal für Muhannathun war, die Frauen des Propheten zu besuchen. Und die klassische Gelehrtentradition ist mit diesen Überlieferungen eigentlich sehr differenziert umgegangen und hat immer gesagt, also es gibt Menschen, die tatsächlich einfach so geboren sind und daran ist auch nichts Schlechtes und wir müssen als Gelehrte vor allem dafür sorgen, diese Menschen zu integrieren in das Community-Leben, dass sie nicht ausgegrenzt werden, dass sie nicht diskriminiert werden. Aber es gibt Grenzen für diese Menschen auch. Also das heißt, wenn diese Menschen etwas tun, was die Regeln der Scharia verletzt, also insbesondere wenn es um Sexualität geht, dann geht das nicht und dann muss das bestraft werden.
Lassen Sie uns doch zum Schluss noch einmal einen Blick auch auf Deutschland richten, wo Sie auch jetzt wieder leben. Wie werden denn Ihre Erfahrungen, die Sie da in Pakistan und Indien gemacht haben und vielleicht auch Ihr Buch, das ja nun erschienen ist, hier von Muslimen und Musliminnen aufgenommen?
Also ich erlebe da ja sehr viel Offenheit, insbesondere natürlich von jungen Menschen, die selber versuchen, ihre Identität zu finden, die vielleicht selber ein Thema mit Queerness oder mit Transsein haben. Das sind Menschen, die ganz stark auch auf der Suche nach kulturellen und historischen Vorbildern sind und sich dann inspirieren lassen, nicht nur von meiner Arbeit, sondern auch von der Arbeit vieler anderer. Das ist ja auch das Spannende eigentlich, dass das, was wir heute Queer-Islam nennen, sich ja ganz, ganz stark darum bemüht, sich auch aus traditionellen Quellen und traditionellen Vorbildern zu speisen und eben nicht einfach nur jetzt so diesen modernen westlichen LGBTQI oder LSBTTQ-Diskurs zu übernehmen. Darüber hinaus natürlich bei, ich sag mal, den muslimischen Mainstream-Communities gibt es noch große Berührungsschwierigkeiten. Ich muss aber auch sagen, dass jetzt so im Laufe der letzten 20 Jahre diese Berührungsschwierigkeiten sich sehr abgebaut haben.
Also ein gemischtes Bild, aber auf jeden Fall auch viele Punkte und Ansätze und Entwicklungen, die Hoffnung machen. Das war Leila Jagiella. Ihr Buch Among the Eunuchs, A Muslim Transgender Journey ist bei Hearst Publishers auf Englisch erschienen und es kostet umgerechnet 27 Euro. Wir beschäftigen uns mit der Frage nach Ursprüngen, wo sie vermutet werden, wo sie tatsächlich liegen und wie sie ideologisch genutzt werden. Ein Moment, der nicht der Ursprung, aber ein wirklich bedeutender Wendepunkt in der Entwicklung der deutschen Sprache war, ist die sogenannte Lutherbibel. Vor fast genau 500 Jahren beendete Martin Luther auf der Wartburg im thüringischen Eisenach die Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche. Es war eine kleine Revolution, denn damit ermöglichte der Reformator nicht nur vielen Menschen hierzulande, die Bibel das erste Mal selbst lesen und verstehen zu können, sondern er schuf damit auch die Basis für eine einheitliche deutsche Sprache. Michael Hollenbach über diese historische Tat, deren Folgen wir bis heute spüren.
Das ist die Lutherstube, der authentische Ort auch, in dem Martin Luther seine 10 Monate auf der Wartburg verbracht hat.
Daniel Miksch ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Wartburg-Stiftung im thüringischen Eisenach.
Dazu zählte also diese Wohnstube. Im Wesentlichen stand ihm sicherlich ein Bett zur Verfügung, ein Tisch, ein Stuhl, mehrere Aufbewahrungsmöbel, ein Ofen, aber das war es dann auch schon.
Im Mai 1521 ist Luther auf dem Heimweg vom Reichstag zu Worms. Dort ist er als Ketzer verurteilt worden. Sein Leben ist in Gefahr. Nach einer fingierten Entführung findet er auf der Wartburg Schutz. Im Dezember 1521 beginnt er mit der Übersetzung des Neuen Testaments ins Deutsche.
Wenn wir alle Tage zwischen dem 18. Dezember und Ende Februar zusammenrechnen, dann sind das nur 73 Tage, wenn er tatsächlich auch an Sonntagen gearbeitet hat.
Jochen Birkenmeier ist wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Lutherhaus Eisenach.
Das heißt, er muss pro Tag doch eine relativ große Anzahl von Seiten auch übersetzt haben. Und Luther muss wirklich im Fiebereifer daran gearbeitet haben, um das in dieser relativ kurzen Zeit und in dieser Qualität fertig zu bekommen.
Ende Februar 1522 beendet Martin Luther die Übersetzung des Neuen Testaments.
Und so begann die Erfolgsgeschichte der lutherischen deutschen Bibel,
die danach in Wittenberg noch einmal im Team, vor allem mit Philipp Melanchthon, überarbeitet und dann im September 1522 gedruckt wurde. Oft wird Luther als derjenige gefeiert, der als erster die Bibel ins Deutsche übersetzt habe.
Was viele auch nicht wissen, dass es eben aber schon gleich nach der Erfindung des Buchdrucks losging. Es gab insgesamt 18 deutschsprachige Bibeldrucke vor Luther, also 14 ins Oberdeutsche und 4 ins Niederdeutsche.
Pfarrer Michael Landgraf ist der Bibelbeauftragte der Evangelischen Kirche der Pfalz. Die verschiedenen Bibeldrucke basieren auf einer österreichischen Übersetzung.
Das ist eine Übersetzung gewesen, die wohl im 14. Jahrhundert mal gemacht worden ist und die Leute verstanden die einfach nicht.
Ganz anders bei der Übersetzung von Martin Luther schwärmen Jochen Birkenmeier und der Sprachwissenschaftler Peter Schlubinski. Er ist Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache.
Man kann sicherlich sagen, also, dass keine Person die Entwicklung des Deutschen so geprägt hat wie Luther. Also für mich jetzt als Soziolinguist ist es dann eben noch besonders interessant, ja, dass er ja, wie er selber geschrieben hat, also in dem Sendbrief zum Dolmetschen, dem Volk aufs Maul geschaut hat, also wirklich sozusagen die Bevölkerung in den Blick genommen hat, erstens. Zweitens die gesprochene Sprache und nicht eben nur die Schriftsprache.
Luthers Bibelübersetzung ist tatsächlich für unsere deutsche Sprache ein ganz wichtiges Datum, weil mit Luthers Bibel tatsächlich die Grundlage für eine gemeinsame deutsche Schriftsprache überhaupt erst geschaffen wurde. Man macht sich ja nicht so ganz klar, dass zu Luthers Zeit es doch noch relativ viele deutsche Dialekte gegeben hat, die doch sehr, sehr unterschiedlich geklungen haben und die auch einen sehr unterschiedlichen Wortschatz hatten.
Dass sich das Neuhochdeutsche als eine Art Standardsprache durchsetzen konnte, lag auch am schriftstellerischen Talent Luthers. Der Reformator hat für seine Übersetzung viele neue Begriffe erfunden, wie zum Beispiel
Feuereifer, Herzenslust, Denkzettel, Fallstrick, Lockvogel, Lückenbüßer, Mördergrube, Rotzlöffel, Schandfleck.
Und auch viele Redensarten stammen aus der Feder des Reformators, unter anderem
sein Licht nicht unter den Scheffel stellen, sein Schärflein dazu beitragen, wieder den Stachel löcken oder im Dunkeln tappen.
Im September 1522 erschien Luthers erste Übersetzung des Neuen Testaments. 1534 lag dann die erste Übersetzung der ganzen Bibel vor. Luther und sein Übersetzungsteam waren stilbildend für Jahrhunderte. Selbst Koranübersetzungen des 20. Jahrhunderts kopierten noch den Sprachstil der Lutherbibel. 500 Jahre nach der Lutherbibel gibt es weltweit mehr als 1000 Bibelübersetzungen. Erwähnenswert sind in Deutschland neben der revidierten Lutherbibel die verständliche Gute-Nachricht-Bibel, die Bibel in gerechter Sprache, die Volksbibel, die in Jugendsprache verfasst wurde, sowie die katholische Einheitsübersetzung. Das neueste Bibelprojekt ist die Basisbibel, die im vergangenen Jahr als Gesamtausgabe erschien.
Die Basisbibel ist von vornherein im Grunde eine Bibel gewesen für Menschen, die einfach in diesen neuen Medien unterwegs sind und dadurch ganz andere Möglichkeiten haben, Texte erklärt zu bekommen.
Die Basisbibel arbeitet mit kurzen Sätzen und klaren Gliederungen. Mittlerweile wurde sie bereits rund 250.000 Mal verkauft, vor allem in Buchform. Hilfreich ist sie aber auch digital.
Wenn man das auf dem Smartphone liest, dann kann man dann direkt auf einen Begriff draufdrücken und bekommt dann eine kurze oder eine lange Erklärung. Manchmal ist sogar ein Filmchen dabei. Da ist durch diese modernen Medien nochmal was ganz anderes möglich.
Und wie würde Luther heute die Bibel übersetzen? Würde er zum Beispiel gendern?
Ich kann mir vorstellen, so viele Freiheiten, wie Luther sich durchaus genommen hat, würde er sich das heute auch nehmen.
Meint Jochen Birkenmeier von der Luther-Stiftung in Eisenach. Das ist dann wohl der nächste Schritt, eine gendersensible Übersetzung, die über die Bibel in gerechter Sprache hinausgeht.
Wissenschaftliche Studien ergeben immer wieder, dass es nicht egal ist, wie wir sprechen und schreiben. Es entstehen eben keine vielfältigen Bilder in unseren Köpfen, wenn wir nur männliche Formen verwenden. Auch wenn wir behaupten, wir meinen damit alle Menschen.
Christina Bedeis ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Studienzentrum der EKD für Genderfragen.
Unsere Gesellschaft ist aber vielfältig und deswegen sollten wir es als eine Frage des Respekts ansehen, geschlechtliche Vielfalt nicht länger im total überpräsenten Maskulinum zu verstecken. Und dadurch können wir eigentlich nur gewinnen. Sichtbarkeit von mehr Menschen in der Sprache bedeutet auch Sichtbarkeit von mehr Perspektiven. Und damit können wir unseren Horizont erweitern.
Und was bedeutet das dann für die Theologie? Wird in künftigen Bibelübersetzungen Heiliger Geist oder Gott mit einem Gendersternchen versehen?
Gott mit Sternchen zu schreiben, ist eine Möglichkeit, die Vielfalt von Gottesbildern darzustellen. Wir wissen ja nicht, ob Gott ein Geschlecht hat. Wir sind nach dem Bilde Gottes gemacht, steht in der Bibel. Und wir sind sehr vielfältig, also muss auch Gott sehr vielfältig sein. Und ein Stern ist eine Markierung dessen, dass Gott sich nicht in einem Bild fassen lässt.
Michael Hollenbach war auf den Spuren der Lutherbibel unterwegs.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Zum Thema Ursprünge. Und die sind auch bei der Religion der Baha'i kompliziert. Der Glaube entstand nämlich im 19. Jahrhundert im heutigen Iran. Aber die beiden heiligsten Stätten der Baha'i finden sich in Israel. Jährlich fahren deshalb, sofern die Einreisebedingungen es gerade zulassen, tausende Pilger auf der Suche nach den Wurzeln ihrer Religion nach Haifa und Akko. Denn hier liegen der Religionsgründer und sein Wegbereiter begraben. Dennoch finden sich keine Baha'i, die dauerhaft in Israel leben. Und auch wenn sie andernorts gern missionieren, unterlassen sie das im Heiligen Land lieber. Anne-Françoise Weber berichtet von Pilgerorten ohne eigene Gemeinde.
Eine Führung durch die Gärten der Baha'i im nordisraelischen Haifa. Das Gelände erstreckt sich über 19 sorgfältig bepflanzte Terrassen im Herzen der am Berg Karmel gelegenen Stadt. Für Touristen beginnt der Besuch heute in der Mitte, etwas oberhalb des zentralen Schreins, der mit seiner goldenen Kuppel die Stadt überstrahlt. Hier liegt der Bab begraben. Dieser Kaufmann mit bürgerlichem Namen Ali Muhammad verkündete 1844 im persischen Shiraz, dass er von Gott gesandt sei. Außerdem kündigte er das Kommen eines größeren Propheten an. Seine Lehren verstießen gegen den schiitischen Islam. 1850 wurde er deswegen hingerichtet. Die Gebeine des Bab wurden lang von seinen Anhängern versteckt, ins unter osmanischer Herrschaft stehende Palästina gebracht und dort schließlich in dem Schrein in Haifa beigesetzt. All das erzählt die Reiseführerin, als die kleine Besuchergruppe vor dem weißen Schrein steht. Aber aufnehmen darf ich sie dabei nicht. Wie die meisten ihrer Kolleginnen und Kollegen ist sie keine Baha'i und sieht es vor, dass die Baha'i selbst über ihren Glauben sprechen. Die Gemeinschaft hat ein eigenes Medienzentrum und legt Wert darauf, Presseartikel und Radiobeiträge über sie streng zu kontrollieren.
Die Schönheit der Gärten und Terrassen sind symbolisch für die Art der vorgesehenen Veränderung. Sowohl in den Herzen der Völker als auch in der Umwelt.
Mit diesem Zitat des Universalen Hauses der Gerechtigkeit, dem höchsten Leitungsgremium der Baha'i, endet ein Imagefilm mit dem Titel »Der Weinberg des Herrn«. Präsentiert wird er mir im eleganten Kinosaal des Weltzentrums unterhalb der Gärten. In einer Halle mit viel Marmor erwarten mich Ayane Sabet, die stellvertretende Generalsekretärin der Internationalen Baha'i-Gemeinschaft, und Saba Dittweiler, die als Freiwillige im Baha'i-Weltzentrum arbeitet. Ayane Sabit erklärt, warum ihr Glaube so viel mit Gärten zu tun hat.
Die Gärten sind eigentlich so angelegt, dass man sich dem Schrein nähert. Das heißt, dass man einen meditativen Moment hat in dieser Annäherung. Und dass sowohl Schönheit als auch Symmetrie, als auch der Klang des Wassers, also es ist ja auch viel Wasser, was sich da die Terrassen runterbewegt, dass es einen vorbereitet auf diese Begegnung im Schrein. Auf der anderen Seite nutzen es auch viele zur Meditation und zum Gebet.
Während Touristinnen nur zu bestimmten Zeiten und meist im Rahmen einer geführten Tour die Terrassen hinabsteigen und während der Corona-Pandemie den Schrein des Bab gar nicht betreten dürfen, können sich Pilger für Gebet und Meditation in den Gärten freier bewegen. Noga Collins-Kreiner, Geografieprofessorin an der Universität Haifa, hat festgestellt, dass es damit zwei völlig unterschiedliche Nutzungen dieses Ortes gibt, eine säkulare und eine religiöse. Die Bewegungsfreiheit der Touristen sei schon etwas eingeschränkt, worüber sich manche auch beschweren. Andererseits.
Einer der großen Erfolge der Bahai war es, der Stadt Haifa und dem Staat Israel etwas zurückzugeben. Die Gärten haben den Tourismus in Haifa gefördert. Es dürfte eine der wenigen Städte weltweit sein, bei der ein Symbol einer anderen Religion auf jeder Tourismusbroschüre zu sehen ist. So haben die Bevölkerung und die Stadtverwaltung von Haifa und sogar die Geschäftsinhaber viel gewonnen.
Rund 1 Million Touristen haben die Bahai-Gärten vor der Corona-Pandemie jährlich besucht. Dazu kommen mehrere tausend Pilger aus aller Welt, denn alle Bahai sind angehalten, sofern es ihre Lebensumstände zulassen, mindestens einmal die heiligen Stätten in Haifa und der Nachbarstadt Akko zu besuchen. In Akko liegt Baha'ullah begraben, der Gründer der Bahai-Religion. Er war dort zur Zeit des Osmanischen Reiches zunächst inhaftiert und dann mit seiner Familie unter Hausarrest gestellt worden. Baha'ullah sah sich als neuestes Glied einer langen Reihe von Propheten und stellte seine Religion nach der des Bab als eine weitere Entwicklungsstufe der Menschheit dar. Zentral in seiner Lehre ist das Streben nach Weltfrieden. Die Religionspraxis erinnert mit täglichem Gebet, Pilgerfahrt, Fasten und Spenden an den Islam. Die Glaubensinhalte sind jedoch andere. Kritiker bemängeln, andere Religionen würden darin stark vereinnahmt. Auch Baha'ullahs Schrein, der für Gläubige weltweit die Gebetsrichtung vorgibt, ist von sorgfältig gepflegten Gärten umgeben. In Haifa wie in Akko werden die Bäume, Büsche und Blühpflanzen größtenteils von lokalen Angestellten gepflegt, die keine Bahai sind. Denn gläubige Bahai dürfen in Israel nur vorübergehend für die Zeit eines Freiwilligendienstes im Weltzentrum wohnen. Nach spätestens 5 Jahren müssen die rund 700 Freiwilligen in der Regel das Land verlassen. Eine lokale Gemeinde gibt es gar nicht. Eigentlich ein seltsamer Widerspruch zur Tatsache, dass sich hier die heiligsten Stätten der im Ursprungsland Iran stark verfolgten Religion befinden. Doch die Regelung geht auf den Religionsstifter zurück, erklärt die stellvertretende Generalsekretärin Ariane Sabit.
Baha'ullah selbst hatte das festgelegt, dass im Heiligen Land keine formelle Gemeinschaft sein soll. Das kann auch sein, dass das irgendwann sich mal ändert, aber im Moment halten wir uns dran. Und viele sagen, ja, das ist vielleicht auch ganz weise. Es ist ja auch ein Land, das vielleicht auch einen Ruhepol schätzt.
Die Geografin Collins-Kreiner, die viel zu Konflikten um religiöse Stätten geforscht hat, stimmt dem zu.
Die Menschen sind sehr glücklich mit dieser Entscheidung. Und ich kann mir nur vorstellen, dass die Geschichte anders verlaufen wäre, wenn sie gekommen wären und Land und Wohnungen gekauft hätten. Dann hätte es wahrscheinlich Konflikte gegeben wie anderswo in Israel oder in anderen Ländern. Sobald Menschen einer anderen Religion oder Kultur kommen und Land kaufen, wird daraus ein Problem. Ich nenne das hier eine Liebes- oder Erfolgsgeschichte. Und davon haben wir nicht so viele im Heiligen Land.
Zwar belegen die Bahai mit ihren Gärten in Haifa große und zentrale Grundstücke. Die meisten haben sie aber schon vor sehr langer Zeit erworben und das Gelände nur langsam ausgedehnt, erklärt Collins-Kreiner. Finanziert haben die Bahai ihre Gärten selbst. Die Glaubensgemeinschaft akzeptiert nur Spenden ihrer Angehörigen. Und davon, dass die Pilger in Haifa Hotels oder Ferienwohnungen belegen, profitiert die Stadtbevölkerung ebenfalls. Für die Gläubigen heißt es allerdings, nach einer mehr oder weniger kurzen Zeit wieder aufzubrechen und ihr Leben anderswo weiterzuführen, fern von den heiligen Städten. Sabah Detweiler, die aus Deutschland zum Freiwilligendienst nach Haifa gekommen ist, sieht darin aber kein Problem.
Dadurch, dass es ja das geistige, spirituelle Zentrum für Bahai ist, ist man irgendwie immer mit diesem Ort verbunden und kann vielleicht diese Wurzeln oder diese Pflanze, während man hier ist, weil man so nah ist an der Wurzel, eben vielleicht nähren und vielleicht noch mal mehr Vitamine und Nährstoffe aufnehmen, bevor man dann zurückgeht.
Das Bild der Wurzel taucht immer wieder auf im Gespräch mit Ariane Sabit und Sabah Detweiler. Sie betonen, dass ihre Religion sehr stark auf der Graswurzelebene arbeitet. Nach Angaben der Gemeinschaft gibt es weltweit 8 Millionen Bahai. Sie wählen jährlich auf lokaler Ebene 9 Vertreterinnen und Vertreter, die wiederum die aus 9 Menschen bestehenden nationalen geistigen Räte bestimmen. Diese Räte kommen alle 5 Jahre ins Weltzentrum nach Haifa, um hier die 9, ausschließlich männlichen, Mitglieder des Universalen Hauses der Gerechtigkeit zu wählen.
Das Weltzentrum ist wie so ein Turning Table, wo viel Information von der Graswurzel vermittelt wird und dann aber diese Erfahrung auch mit anderen geteilt werden können. Was hat hier gut funktioniert, um gesellschaftliche Kohäsion zu schaffen oder lebenssprühende Gesellschaften?
Zusammenhalt und Harmonie sind wichtige Stichworte für die Bahai, die sich auch stark in der interreligiösen Arbeit engagieren, nicht nur in Israel. Denn die Lehre der Bahai betont die Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen.
Die Bahai-Lehren sehen ja die Geschichte der Menschheit in gewissen immer neu erreichte Stufen der Einheit. Man hat ja früher als Familienverbände zusammengelebt und dann als Stämme und dann als Völker, später als Nationen. Und da befinden wir uns ja jetzt auch. Und Bahai sehen, das ist alles Teil der Religions- und der Menschheitsgeschichte. Und es ist schon so, dass Baha'u'llah den Anspruch erhebt, für diese nächste Identitätsstufe die Lehren zu bringen. Das wäre auch möglich gewesen von anderen. Aber die Zeit war nicht reif. Und später wird es auch irgendwas anderes geben. Man kann so die Zutaten sehen, die in allen Religionen sind, aber die haben verschiedene Manifestationen, je nach der Zeitebene. Diese Lehren sind ein Angebot und das kann man annehmen oder nicht.
Nur wird es eben schwierig, wenn Israelis diese Lehre annehmen wollen, denn ein Übertritt ist in Israel selbst nicht möglich. Dafür können sie aber die Gärten in Haifa besuchen. So wie Itzik und Doreen, die an diesem Freitag aus dem Landesinnern gekommen sind.
Ich wusste nichts über die Bahai. Die Führung hat mir die Religion von Grund auf erklärt. Deswegen haben wir uns für diese Tour entschieden.
Es war schön zu hören, dass es eine Kultur gibt, der es um Harmonie geht. Sie wollen nur Gutes für die Menschheit. Deshalb ist das wichtig. Angesichts des israelisch-palästinensischen Konflikts und des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine können wir etwas von ihnen lernen.
Ein Lichtblick in diesen Zeiten, wenn das Zusammenleben auch mal gut funktioniert. Bei uns geht es um Ursprünge und die sind oft nicht da, wo man sie vermutet. So ist das auch in der Türkei. Das Land gilt heute als muslimisch, aber die angestammte Religion im Land ist das Judentum. Seit 2700 Jahren leben Juden in Anatolien und sie pflegen ihren Glauben und ihre Traditionen bis heute. Ein unternehmungslustiger Rabbi aus Istanbul ist durch ganz Anatolien gereist, um eine Bestandsaufnahme jüdischer Kultur dort zu machen. Und er hat wahre Schätze gefunden. Susanne Güsten hat ihn getroffen.
Ein Schofarhorn ertönt in der Synagoge von Antakya, einer türkischen Provinzstadt mit großer Geschichte. Ein reisender Rabbi hat das liturgische Instrument mitgebracht, sehr zur Freude der Gemeinde, die das schon lange nicht mehr gehört hat. Seit fast 2500 Jahren leben Juden in dieser Stadt, die einst als Antiochien am Orontes bekannt war. Heute hat die Gemeinde nur noch 14 Angehörige. Die freuen sich über den Besuch aus dem 1000 Kilometer entfernten Istanbul, zumal Rabbi Mendi Hitrik ihnen auch ein paar Hühner schächtet. Mangels eines befugten Schächters müssen sich die letzten Juden von Antakya beim Sabbat sonst mit Fisch begnügen. Bei seiner Abfahrt wird der Rabbi von den Gemeindemitgliedern überschwänglich verabschiedet. Mendi Hitrik ist auf Entdeckungsreise durch die Türkei, auf den Spuren des Judentums in Anatolien.
I like history. I like learning about history.
Ich interessiere mich für Geschichte und besonders für die jüdische Geschichte der Türkei. Ich glaube, dass ein Bewusstsein für die Vergangenheit auch die Gegenwart und die Zukunft prägen kann. Daher lerne ich ständig dazu über die jüdische Geschichte dieses Landes. Und wann immer ich irgendwo eine koschere Fabrik inspiziere, suche ich dort nach den historischen Spuren der Juden.
Whenever I go to visit a Jewish kosher factory or kosher facility, I also try to find the Jewish historical connection to the places they visit.
Im Auftrag des türkischen Oberrabbinats überwachte Rabbi Mendi Hitrik die Zertifizierung in vielen der rund 400 Fabriken in der Türkei, die koschere Lebensmittel herstellen. Er kommt also viel herum und dokumentiert seine Begegnungen dabei auf Twitter. Im Hauptamt ist er Rabbiner der aschkenasischen Gemeinde von Istanbul, einer Minderheit unter den rund 10.000 sephardischen Juden der Bosporus-Metropole. Zur Vielfalt jüdischen Lebens in der Türkei zählten einst auch Misrachim, also arabische Juden, und aramäischsprachige Juden aus den heutigen Kurdengebieten der Türkei, sowie Romanioten, griechischsprachige Juden, die seit der Zeit des Römischen Reiches in Anatolien leben. Heute sind diese Gruppen weitgehend in der Mehrheit der sephardischen Juden aufgegangen, die im 15. Jahrhundert vor der spanischen Inquisition ins Osmanische Reich flohen. Sie leben überwiegend in Istanbul, doch auch anderswo in Anatolien existieren noch jüdische Gemeinden. Im westtürkischen Bursa etwa fand Rabbi Hittrick eine Gemeinde von 60 Juden mit 2 Synagogen, einem gepflegten Friedhof und einem Gemeindevorsteher, der in einer Mischung aus Türkisch und Ladino mit ihm sprach, der alten Sprache der Juden im Mittelmeerraum. Täglich setze er sich für die jüdischen Traditionen ein, sagt der Gemeindevorstand Leon Elnekave, damit Gemeinde und Glaube in Bursa erhalten bleiben. Ladino ist auch in Izmir noch lebendig, der westtürkischen Küstenstadt, die früher Smyrna hieß. In der dortigen Synagoge singt Rabbi Hittrick das alte jüdische Lied Yaribon Alam auf Hebräisch und Ladino, gemeinsam mit Nesim Benjoya, dem Leiter des jüdischen Kulturerbeprojektes von Izmir. Von einem Aussichtspunkt zeigt Benjoya dem Rabbi sein Projekt, das von der Stadt Izmir und der jüdischen Gemeinde getragen und von der EU gefördert wird.
The project I'm leading here, managing, treats at this time 9 sites, Jewish sites.
Wir restaurieren hier 9 Synagogen und ein Rabbinat. Sie liegen alle in diesem Stadtviertel und stammen aus dem 17. Jahrhundert.
2.500 Juden leben heute in Izmir. Im 19. Jahrhundert sollen es noch 50.000 gewesen sein. Schon in der Antike gab es in dieser Gegend eine bedeutende jüdische Bevölkerung, wie Rabbi Hittrick in den Ruinen der antiken Stadt Sardis feststellt, die knapp 100 Kilometer von Izmir entfernt ist.
Ich stehe hier in einer 1500 Jahre alten Synagoge, eine gewaltige Synagoge, die 2000 Menschen fassen kann. Das zeigt uns, wie groß die jüdische Gemeinde gewesen sein muss, die hier vor 1500 Jahren lebte.
Auch das nahe Tire war einst ein Zentrum jüdischen Lebens und Denkens. Doch davon finden sich heute nur noch wenige Spuren.
Hast du etwas gefunden? Heb mal diesen Stein da auf. Tatsächlich, hier war wohl der jüdische Friedhof.
Ein Krankenhaus war auf dem Friedhof gebaut und inzwischen wieder abgerissen worden, wie Rabbi Hittrick bei seinen Recherchen in Tire herausfand.
Ich bin dann in der Stadt herumgelaufen und habe die Nachbarn gefragt, war hier der jüdische Friedhof? Ich hatte den Friedhof ja schon gefunden, aber ich habe trotzdem danach gefragt, damit die Leute wissen, dass die Juden kommen, um ihren Friedhof zu besuchen. Wenn niemand käme, würde vielleicht wieder etwas darauf gebaut. Und dann gingen auch die letzten Grabsteine verloren. Indem man eine Stätte besucht, macht man sie den örtlichen Behörden und den Anwohnern bewusst und erweckt sie wieder zum Leben.
Kreuz und quer durch Anatolien reist der Rabbi. In der Hauptstadt Ankara fand er ein malerisches Judenviertel vor, aber nur noch 30 oder 40 Juden, von denen viele ausländische Diplomaten sind, die nicht dauerhaft dort leben. Eine Synagoge mit regelmäßigem Gottesdienst gibt es daher nicht mehr. Im südtürkischen Adana konnte er eine funktionierende Synagoge besuchen, in der allerdings kein Gottesdienst stattfindet, da dort keine 10 Juden mehr leben. Im südostanatolischen Diyarbakir, das heute überwiegend von Kurden bewohnt ist, traf Rabbi Hittrick sogar den letzten Juden der Stadt. Am tiefsten berührt hat den Rabbi aber die Kleinstadt Kilis, die direkt an der Grenze zu Syrien liegt.
Kilis war eine wunderschöne Erfahrung. Wir sind dort so freundlich empfangen worden wie sonst nirgends. Die Stadt hat keine jüdische Gemeinde mehr und trotzdem hat die türkische Regierung die Synagoge von Kilis kürzlich restaurieren lassen. Sie haben alte Fotos gefunden und die Ruine damit originalgetreu wieder aufgebaut. Die Synagoge ist jetzt für Besucher geöffnet und alle Anwohner sind stolz darauf. Als wir da waren, kamen die Nachbarn und haben uns eingeladen und bewirtet und stundenlang von früher erzählt, von ihren Erinnerungen an ihre jüdischen Nachbarn und wie sie oder ihre Eltern ihnen am Schabbat immer das Licht anmachten oder den Ofen anfeuerten.
Seit 60 oder 70 Jahren leben keine Juden mehr in Kilis. vom türkischen Staat damals mit einer diskriminierenden Sondersteuer ausgebeutet und von einer repressiven Minderheitenpolitik ausgegrenzt, wanderte fast die Hälfte der türkischen Juden in den neuen Staat Israel ab. Ausschreitungen gegen nichtmuslimische Minderheiten in den 50er Jahren und Terroranschläge auf Istanbuler Synagogen 1986 und zuletzt 2003 bewogen noch mehr Juden zur Abwanderung. Doch das Judentum ist noch immer die älteste lebende Religion in der Türkei, wie Rabbi Mendi Hittrick unterstreicht. Mit seinen Reisen zu entlegenen Gemeinden will er dazu beitragen, dass das so bleibt.
Und wenn Sie noch mehr über die Geschichte des Judentums in der Türkei lernen wollen, ist übrigens auch die Netflix-Serie Kulüp, der Club, sehr zu empfehlen. Die lässt nämlich das multikulturelle, multireligiöse Istanbul der 1950er Jahre wieder aufleben und sie erzählt sehr eindrücklich von dem Leid, das viele türkische Juden damals erfahren haben und das viele dazu veranlasst hat, später nach Israel auszuwandern. Religionen im Radio gibt es jeden Sonntag ab 14.05 Uhr und wenn Sie noch mehr aus der Welt der Religionen hören wollen, dann empfehle ich Ihnen Tag für Tag vom Deutschlandfunk.
Die Corona-Pandemie hat meines Erachtens eine Grenzsituation unseres Menschseins gestiftet und uns mit der Fraglichkeit unseres Menschseins zunächst mal konfrontiert.
Tag für Tag. Das Magazin über die religiösen, ethischen und anderen Zusammenhänge des Weltgeschehens.
Die Gerechtigkeit ist der Glaube eines Staates. Und Ungerechtigkeit ist sein Unglaube.
Montag bis Freitag um 9.35 Uhr im Deutschlandfunk. Und jederzeit in der App DLF Audiothek.
Theologisch gesprochen, was da Priester gemacht haben, ist Verrat am eigenen Glauben.